SWR Kultur. Glauben.
Die meisten Kinder, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, kriegen diese Diagnose in einem recht frühen Alter. Und man, ja, am Anfang ist das noch eher unwirklich und wird halt erst in der Zeit wirklich, was es bedeutet. Aber ich habe damit gelernt zu leben, genauso auch, denke ich, wie andere Kinder.
Natürlich ist es der komplette Zusammenbruch von sämtlichen familiären Strukturen. Man lernt auf einmal von jetzt auf gleich ein ganz anderes Leben kennen. Man ist glücklich. Wir waren gerade dabei, die Familie zu vergrößern. Ich war im 7. Monat schwanger. Und dann kam durch einen Zufallsbefund die Diagnose Krebs.
Wobei ich sagen muss, also, dass mir Gott abhanden gekommen ist. Für mich macht das keinen Sinn mehr. Es gibt einen Aspekt, der ist ganz wichtig und trifft immer zu, das ist eben die Hoffnung. Die Ostergeschichte ist ja nichts anderes als Hoffnung, die damit ausgedrückt wird. Ohne Hoffnung geht es nicht.
Zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Unser Kind hat Krebs. Eine Sendung von Angelika Schmidt-Bisalski.
Den inneren Raum und Zeit geben. Die Verbundenheit, die Liebe, den Schmerz und die Hoffnung spüren. Nichts auf der Welt kann die Erinnerung an die verstorbenen Kinder auslöschen. Simon Gantas. Katrin Konstantin.
Jährlicher Gedenkgottesdienst für die an Krebs verstorbenen Kinder. Für jedes verstorbene Kind wird zu Beginn eine Kerze entzündet, sein Name genannt. Die Bänke in der großen, lichten, modernen Kirche St. Theresa in Heidelberg sind voll besetzt. Es sind nicht nur Familien der im zurückliegenden Jahr verstorbenen Kinder gekommen, sondern manche Familien kommen jedes Jahr wieder. 2001 war der erste Gottesdienst. Jeder hat ein eigenes Thema. In diesem Jahr heißt es Spuren.
Welch ein Geschenk, dass ihre Kinder Schritte und Wege gegangen sind und Spuren hinterlassen haben. Das hat zutiefst mit Verbindung und Liebe zu tun. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Leben feiern, wann immer Sie es können, dass Sie neue Lebensspuren setzen und den Mut dafür bekommen. Amen.
Nach der Predigt verteilen Kinder farbige kleine Filzsohlen als Symbol für die Spuren. Und bevor der Gottesdienst mit dem Segen endet, werden alle eingeladen, noch zu Kaffee und Kuchen in den Gemeinderaum mitzukommen. Jede Familie darf das Gläschen mit der Kerze für ihr Kind mitnehmen. Noch einmal werden ihre Namen genannt. In ein großes, ausliegendes Buch können die Eltern, die zum ersten Mal da sind, den Namen ihres Kindes mit goldenem Stift zu all den anderen Namen verstorbener Kinder schreiben. An diesem Gottesdienst hat auch Stefanie Baldes teilgenommen. Ihre Tochter Christina Elisabeth ist vor bald 30 Jahren an Krebs gestorben. Sie hatte einen damals noch nicht behandelbaren Hirntumor und wurde nur 8 Jahre alt.
Meine Tochter ist gestorben 1997 an ihrem Tauftag. Also sie wurde 8 Jahre davor getauft. Ein Kind zu verlieren ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und damit muss man erstmal ein Leben lang leben. Diese Wunde verheilt nie und man lernt aber, mit dieser Wunde umzugehen.
Schon bald nach dem Tod ihrer Tochter wird die Juristin Stefanie Baldes Mitglied im Verein Aktion für krebskranke Kinder und ihre Familien e.V. Heidelberg. Dieser Zusammenschluss betroffener Eltern gründet 2001 den Kinderplaneten an der Kinderklinik der Universitätsklinik Heidelberg.
Der Kinderplanet wurde gegründet, weil uns klar war, wo sollen Eltern mit ihren Geschwisterkindern hin, wenn ihr krebserkranktes Kind auf der Station liegt. Für Geschwisterkinder ist die schwere Erkrankung eines Kindes eigentlich ganz furchtbar, ja, weil sie verlieren nicht nur dieses Geschwisterkind, sondern sie verlieren für eine ganze Zeit lang auch ihre Eltern. Also ihre Eltern haben weder Kapazität noch den Nerv, sich um kleine Geschwisterkinder zu kümmern. Und das ist von Eltern gar nicht bös gemeint.
Der Kinderplanet, das ist ein abgeschlossener kleiner Bereich im Erdgeschoss der Heidelberger Universitätskinderklinik. Ein großes Spielzimmer und ein kleiner Ruheraum, Büro, Küche und Bad. Eltern müssen klingeln, wenn sie zwischen 9 Uhr morgens und 16 Uhr ihre Kinder bringen. Neben drei hauptamtlichen Erzieherinnen arbeitet dort eine junge Frau im freiwilligen sozialen Jahr und viele Ehrenamtliche. Anja Schwarz ist seit 3 Jahren im Team.
Wir haben ja ziemlich viele Materialien, wie man sie auch aus einer Kindertagesstätte kennt. Von daher ist es den Kindern ja dann auch schon mal ein bisschen vertraut, dass man hier so verschiedene Rückzugsecken auch hat. Gerade auch der Rollenspielbereich ist ein ganz wichtiger, weil die Kinder auch im Rollenspiel nochmal sehr viel verarbeiten können. Und hier natürlich auch dafür auch der geschützte Raum ist. Entweder mit uns oder die Kinder alleine, die das dann auch brauchen in Form von Selbstgesprächen. Ne?
Ein besonders beliebtes Rollenspiel ist Verarzten, vor allem bei den kleineren Kindern. Im Kinderplanet sind Kinder und Teenager bis 12 Jahren willkommen. Die Älteren können sich dann am Tischkicker oder beim Airhockey beschäftigen. Bernd Fleddermann ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Vor 5 Jahren wurde bei seinem damals 17-jährigen Sohn Leukämie, Blutkrebs, diagnostiziert. Eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. So hat er den Verein als betroffener Vater kennengelernt.
Es gab viele Situationen, wo wir auch teilweise, ohne dass wir das wussten, von Dingen in dieser Lage profitiert haben, die der Verein ermöglicht. Der Verein tritt dort auf Station nur sehr unterschwellig auf. Also es gibt dort eine Wunschbox, wo auch ein bisschen Information über den Verein dort angebracht ist, wo Kinder halt eben Wünsche äußern können, die wir versuchen als Verein dann halt zu erfüllen.
Für die Eltern werden Massagen angeboten, monatliches Pizzaessen, Obstkörbe auf der Station. Und der Kinderplanet als Projekt des Elternvereins ist nicht allein für die Kinder da, sondern hat auch Angebote für die Eltern im Programm. Zum Beispiel tauschen sich Eltern im Elterntreff über Themen aus, die Familien im Alltag mit einem krebskranken Kind bewegen.
Und dann halt, das war auch sehr wichtig, gibt's das Elternwohnen. Ich habe das immer so genannt, das ist meine kleine große Freiheit, wo ich in der Zeit, wo ich mit meinem Sohn auf Station war, zumindest nachts in mein kleines Apartment gehen konnte und zumindest in dieser Zeit nachts so ein bisschen Abstand kriegen konnte. Das habe ich auch als extrem hilfreich wahrgenommen, zumindest diese kleine Insel zu haben.
4-mal im Jahr werden im Foyer der Kinderklinik 1 Stunde lang Waffeln gebacken, um auf die Arbeit des Elternvereins aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.
Wir haben in der Hochzeit 700 Waffeln gebacken. Und haben 1300 Euro eingenommen. Wenn die Menschen Waffeln geschenkt bekommen, sind sie gewillt, viel zu spenden.
Und der Elternverein lebt von Spenden. Im Kinderplanet steht ein Spendenbaum, an dessen Zweigen mehr als 50 farbige Papierblätter mit den Namen von Spendern hängen. Das sind Familiennamen, aber auch zum Beispiel die katholische Frauengemeinschaft in Rot, Auszubildende der Universität Heidelberg, Kommunionskinder aus Friedrichsfeld oder die Karnevalsgesellschaft Nahalla aus Ketsch. Ein Blatt mit dem Namen Familie Nägele kommt nun hinzu.
Beim Kinderplanet ist es so, ich war von Anfang an unheimlich dankbar, dass es diesen Elternverein gibt. Weil ich finde das unfassbar toll, welche Möglichkeiten und Angebote der Elternverein den Eltern und den betroffenen Familien zur Verfügung stellt.
Und so beginnt Anja Nägele eine Spendeninitiative in ihrem privaten Umfeld und kann schon nach kurzer Zeit mehr als 5000 Euro an den Elternverein übergeben.
Ihr Sohn Vincent ist vor 2 Jahren an Krebs erkrankt. Angefangen hat alles mit Schwindel beim Hochschauen. Zunächst denken sich die Eltern nichts dabei, aber als sich die Klage wiederholt, wird die Mutter hellhörig und fragt Vincent, ob ihm auch in der Schule beim Hochschauen schwindelig wird.
Und dann sagte er zu mir, ja, da mache ich das nicht. Ich schaue nicht nach oben. Und da war sofort mir klar, okay, wenn ein 7-jähriger Junge vermeidet, nach oben zu schauen, dann stimmt da was nicht.
Sie ruft den Kinderarzt an. Der bestellt sie sofort am nächsten Tag ein. Nach kurzer Untersuchung überweist er sie in die Kinderklinik, um ein MRT machen zu lassen. Eine spezielle Art Röntgenuntersuchung ohne Röntgenstrahlung. Erst untersucht die Kinderärztin ihn und findet zunächst nichts. Aber dann fängt Vincent an, sich zu übergeben. Das MRT wird gemacht. 20 Minuten soll es dauern.
Und wir warteten da und es waren 15 Minuten vergangen. Und dann kam der Radiologe raus und meinte, es dauert noch. Und da war mein Bauchgefühl sehr komisch. Und er kam dann, ich glaube, nach 40 Minuten raus. Und auch das Bild werde ich nie vergessen. Da guckten die beiden sich ständig an. Und dann sagte die Ärztin, ich muss mit Ihnen mal in meinem Zimmer reden. Und dann wusste ich so, das war wie im Film. Ich dachte so, okay, jetzt kommt irgendwas Schlimmes. Ja. Aber ehrlich gesagt, auch da, ich habe nicht mit einem Tumor gerechnet. Und sie zeigte uns dann das Bild. Und sie sagte, da sehen Sie was, das ist Golfball groß und das gehört da nicht hin. Und das war wirklich ein Schock, das war unvorstellbar. Wie, das kann doch nicht sein, wir haben doch gar nichts gemerkt.
Im Rettungswagen werden sie am nächsten Tag von Darmstadt in die Heidelberger Kinderonkologie gefahren. Und dort erklärt ihnen der Chefarzt, dass Vincent bereits am nächsten Tag operiert werden muss. Es ist ein sehr bösartiger, schnell wachsender, aggressiver Tumor. In einer 8-stündigen Operation kann er vollständig entfernt werden.
Die Operation war am 4. März und das heißt im April nach Vincents Geburtstag startete dann die Bestrahlung. Die ging dann ungefähr bis Juni. Dann hatten wir noch mal ein paar Wochen Pause. Er nahm an einer Sportstudie auch teil in Heidelberg. Super, super toll, weil das ganz viel Energie gibt und den Körper einfach. Wir hatten dann auch relativ schnell mit der Klinikschule Kontakt aufgenommen oder sie mit uns, weil das Wichtigste für Vincent war oder das Schlimmste, dass er die Schule verpasst, weil er die einfach so mag.
Vincent geht während der Bestrahlungszeit in die Klinikschule. Jeden Morgen fahren sie von Darmstadt nach Heidelberg, wo er im ambulanten Bereich der Kinderkrebsstation 1 Stunde Einzelunterricht bei der Kliniklehrerin hat. Er macht 1 Stunde Sport mit der Sporttherapeutin und fährt dann wieder nach Hause. 3 Wochen nach der Bestrahlung startet die Chemotherapie. Nun unterrichtet ihn die Mutter zu Hause.
Wir haben sehr viel Schule jeden Tag gemacht und sein Ziel war es und sein allergrößter Wunsch, er möchte unbedingt von der 3. in die 4. Klasse mitgehen. Und er hat alle Arbeiten mitgeschrieben. Wir haben uns auf Deutsch und Mathe konzentriert, weil mehr war nicht drin, aber das war auch völlig in Ordnung.
Von Tag zu Tag geht es besser. Nicht nur Vincent kommt gut durch den Sommer, auch seine Eltern. Die Mutter wird von einer Psychologin unterstützt. Es ist schon fast wieder Alltag.
Und dann hatten wir im September das MRT und ich habe geschworen. Ich habe noch zu einem gesagt, Leute, ich bin so entspannt, dem geht's so gut. Der kriegt gerade so viel Energie, der kehrt gerade voll in seinen Alltag zurück. Der ist richtig aufgeblüht in der Schule. Da ist nichts. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Das fühlt sich richtig gut an. Hm. Und das MRT war am Montagabend.
Am Donnerstag hat sie immer noch nichts aus der Klinik gehört. Sie ruft an. Die Assistentin sagt ihr nur, dass sich die Ärzte im Laufe des Tages melden würden.
Und als mich dann mittags der Arzt anrief und sagte, Frau Nägele, wir haben da was Neues gesehen, da dachte ich, das ist nicht ihr Ernst. Es war dieses Mal nicht im Kleinhirn, es war im Großhirn. Er wurde erneut operiert, der Tumor konnte auch wieder komplett entfernt werden. Aber die Prognosen sind gleich null.
Wie hat Nadja Nägele, wie hat ihr Mann das geschafft? Wo kriegen sie ihre Kraft her?
Erstens meine Psychologin, zu der ich einmal die Woche gegangen bin. Zweitens, ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe da drin eine sehr gute Ruhe gefunden und manchmal hat 5 Minuten Meditieren echt toll geholfen, um dann wieder Energie zu bekommen. Ich habe eine unwahrscheinliche Resilienz in dieser Zeit aufgebaut. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie, aber ich habe es irgendwie geschafft, keine Pläne zu schmieden, von heute auf morgen zu leben.
Von Tag zu Tag. Bisher 11 Jahre lang lebt auch die Familie Grün aus Gera in Thüringen. Ihr Sohn Milo war gerade 7 Jahre alt, als bei ihm ein bereits sehr großer Nierentumor festgestellt wurde.
Es hat für uns als Familie totalen Zusammenbruch bedeutet. Wir waren glücklich. Man wird aus seiner heilen Welt herausgerissen. Familienstrukturen bestehen auf einmal nicht mehr so, wie man sie kannte. Wir haben unser zweites Kind erwartet. Und dann kam die Diagnose Krebs. Wir fanden uns auf der Kinderonkologie wieder, zwischen all den kranken Kindern. Und natürlich ist für viele auch die Diagnose gleich, das Kind wird versterben für die Außenwelt. Dass natürlich viele Kinder mittlerweile geheilt werden können, daran musste man sich erst fesseln, die Hoffnung wiederfinden.
Milo wird nicht geheilt. Mit dem Nierentumor hat sein Leidensweg erst begonnen. 1,5 Jahre später werden Metastasen in der Lunge gefunden. Die Tumore an den Nieren waren nachgewachsen. 2021 Lungen- und Lebermetastasen. Ein Jahr später ist auch die Milz befallen. Immer wieder Chemotherapie und Bestrahlungen. Nichts hat eine längerfristige Wirkung. Als der Bauch schließlich 30 Mal bestrahlt werden soll und 10 Mal die Lunge, lehnen die Eltern die Strahlentherapie ab.
Für uns war klar, wir wollen dem Milo Lebensqualität schenken und nicht seinen Körper kaputt strahlen. Wir haben natürlich Milo damit immer mit altersentsprechend mitgenommen. Und er hat damals zu mir gesagt, also Mama, ich bin länger wie mein Leben krank. Da war er schon 13. Meine Erkrankung kenne ich. Was dann kommt, das weiß ich nicht. Ich möchte das nicht. Und es war in Ordnung.
Im Februar 2026 lädt das Hopp-Kindertumorzentrum der Universitätsklinik Heidelberg zu einer Pressekonferenz. Im Mittelpunkt steht der inzwischen 18-jährige Milo. Seine Mutter begleitet ihn. Ein halbes Jahr zuvor hatten die Ärzte sich entschlossen, Milo als weltweit ersten Jugendlichen mit einer ganz neuartigen Zelltherapie zu behandeln. Bei Erwachsenen wurde die Therapie bereits in klinischen Studien getestet, aber bei Kindern und Jugendlichen noch nicht. Die Eltern erhoffen sich vor allem mehr Lebenszeit für ihren Sohn, denn die letzte Prognose lautete auf maximal 2 bis 3 Monate. Es dauert nur 2 Wochen, bis schon die ersten Veränderungen zu sehen sind.
Und jetzt hat die Therapie so gut angeschlagen, dass man bei Milo keine aktiven Tumorzellen nachweisen kann. Also es ist wirklich unwirklich und man kann es absolut gar nicht beschreiben. Und man geht das erste Mal wirklich unbeschwert in die Klinik.
Milo ist der erste jugendliche Patient mit einem soliden Tumor, der durch die Immunzelltherapie krebsfrei geworden ist. Das Wort geheilt, so die Ärzte, sollte man erst nach Jahren gebrauchen. Milo selbst sagt rückblickend auf die bisherigen 11 Jahre.
Ich habe daraus viel gelernt. Also an seinen Zielen festzuhalten, die Momente halt zu genießen und immer weiterzumachen und nicht aufzugeben. Also das sollte man sich festhalten und das probiere ich auch zu vermitteln bei Freunden. Ich habe eigentlich nie die Hoffnung verloren und habe halt immer weitergemacht. Also bin halt immer weiter Rad gefahren und auch schulisch alles probiert rauszuholen, was in dieser Situation geht. Ich habe immer geschaut, ja, was ist denn danach? Also was ist mal, wenn du geheilt bist? Man ist ja nicht immer krank und wenn es mal weitergeht, was will man im Endeffekt später mal machen? Ich bin jetzt 18 und ich werde dieses Jahr im April meine Ausbildung im Bereich Gesundheitssoziales als Sozialassistent abschließen und möchte mein Abitur noch nachholen, um später mal studieren zu können.
Und zwar Medizin. Um schließlich vielleicht auch mal mit Hilfe der Zelltherapie an krebserkrankte Menschen heilen zu können. Ohne Operationen, ohne quälende und schädliche Chemo- und Bestrahlungstherapien. Woher hat Milo 11 Jahre lang die Kraft genommen?
Ja, man braucht die Kraft, aber durch die Ablenkung, die man so im normalen Alltag hat, man beschäftigt sich ja nicht den ganzen Tag mit der Erkrankung, sondern lebt halt sein Leben ganz normal weiter. Und das sind ja ganz klar die Freunde, der Sport und die Familie, die Kraft gibt.
Man ist an dieser Diagnose gewachsen. Man ist ein Stück weit selbstbewusster geworden, weil man natürlich auch kämpfen muss. Gell? Man ist dankbarer geworden für vieles. Man sieht die Kleinigkeiten, ja, die andere als selbstverständlich ansehen, sehen wir wirklich als Glück. Man hat Glück anders definiert. Viele sehen Glück in materiellen Dingen. Wir sehen es an den kleinen Momenten, an Momenten, ja, die man sammelt, die man erleben darf.
Spielt dabei für Mareike Grün auch der Glaube eine Rolle?
Nein, ich bin selber getauft und konfirmiert. Als Milo erkrankt ist, gab es auf Station einen Pfarrer. Der hat die Kinder begleitet. Und da kommt man natürlich mit seinem Glauben sehr an seine Grenzen. Wenn man dann so sieht, selber in Trauer ist, selber in einem Schockzustand. Ich habe damals gesagt, also wenn es einen Gott gibt oder geben würde, wird es das hier nicht geben. Das habe ich damals auch zu ihm gesagt. Aber ich muss sagen, jeder Mensch sollte ein Stück weit glauben, egal an was. Weil tatsächlich Hoffnung ist ja auch immer Glaube, dass es besser werden kann, gell? Glaube, dass irgendwann mal irgendetwas gefunden wird, was den Kindern hilft, was sie nicht langfristig krank macht.
Auch der Heidelberger Klinikseelsorgerin Martina Reiser wird oft die Frage gestellt, wenn es einen Gott gibt, wie kann er so viel Leid zulassen?
Es geht nicht automatisch in den Gesprächen bei mir um Gott und um den Glauben. Vielleicht noch am ehesten, wie kann Gott das zulassen? Ganz häufig ist das Thema, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich diese Belastung aushalten? Wie kann ich diese Zeit der Ungewissheit durchstehen? Wie kann ich als Mutter, wie kann ich als Vater für mein Kind da sein? Oder ich bin total zerrissen, weil es zu Hause weitere Kinder gibt und die auf so viel verzichten müssen. Die Konfession spielt in der Klinik fast keine Rolle.
Es gibt auch Familien, die fest in Glauben und Kirche verwurzelt waren. Und trotzdem hatte die Erkrankung ihres Kindes ganz unterschiedliche Auswirkungen darauf. Da ist Stefanie Baldes, deren Tochter Christina Elisabeth mit 8 Jahren an ihrem Tauftag gestorben ist. Sie sagt von sich, sie ist bis heute praktizierende Katholikin.
Natürlich, wir waren völlig verzweifelt und in der Zeit, in der sie krank war, war ich nie in der Kirche. Ich hätte überhaupt nicht die Kapazität gehabt, ja. Aber ich habe nie Gott die Schuld gegeben, dass unser Kind gestorben ist. Also es war für mich kein Gedanke. Und unserer Tochter, so klein sie auch war, war klar, dass sie stirbt. Und ich weiß noch, dass ich mal sehr verzweifelt war. Und dann sagte sie zu mir, Mama, sterben ist nicht schlimm, nur für die anderen. Sie hatte da ein Wahnsinnsvertrauen und sie hatte ein sehr erfülltes Leben. Sie hatte ein glückliches Leben. Sie war ein geliebtes Kind. Und ich glaube, deshalb konnte sie vielleicht auch diesen Weg gehen.
Bei Bernd Fleddermann bewirkte die Erkrankung seines Sohnes das Gegenteil. Wie Stefanie Baldes hatte auch er eine enge Beziehung zur katholischen Kirche. Die religiöse Erziehung von Jan und seinem 2 Jahre älteren Bruder war ihm und seiner Frau wichtig gewesen. Beide waren Ministranten in ihrer Gemeinde. Und dann erkrankt Jan mit 17 Jahren an Leukämie.
Also man stellt sich natürlich irgendwo die Frage, wieso passiert das? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Ja. Und da kommt dann natürlich auch zwangsläufig die Frage auf, wo ist Gott? Wieso lässt er das zu? Wir reden von dem allmächtigen Gott und von dem barmherzigen Gott und das passt nicht mehr zusammen. Und für mich ist das so der Punkt gewesen, wo Gott für mich nicht mehr da war. Das ist eine Frage, die mich weiter beschäftigt und ich will es eigentlich auch nicht bei dieser Antwort belassen, aber momentan fällt es mir schwer, weiter an diesem Gottesglauben festzuhalten.
Umso mehr wohl, nachdem fast genau 2 Jahre später, im März 2023, als das Leben wieder einigermaßen normal zu werden schien, ein Rezidiv, ein Rückfall festgestellt wird. Jan steckt zu dieser Zeit mitten im Abitur. Die mündliche Prüfung kann er, erfolgreich, in der Klinik ablegen.
Man spürt den Schmerz da erstmal gar nicht, das muss man sagen, weil es so absurd ist. Und dann bei dem Rezidiv, da hatten wir uns natürlich also über 2 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Vor dem Hintergrund eigentlich, dass wir das Leben immer normaler führen konnten, kam das wie ein Schlag, aber dann halt auch die Angst damit war dann noch viel größer. Weil da die Heilungsperspektiven, wie gesagt, plötzlich ganz andere sind als bei einer Ersterkrankung.
Denn jetzt war eine erneute und intensivere Behandlung erforderlich und die Krankheit war immer noch nicht besiegt. Inzwischen liegt das 3 Jahre zurück und Jan geht es bis heute gut.
Meine Frau und ich, wir beide haben ein sehr zuversichtliches Leben führen können. Wir haben Leben geführt, dem man vertrauen konnte. Dieses Vertrauen ist nicht mehr da bei mir. Also ich habe nicht mehr diese Zuversicht in dem glücklichen Verlauf des Lebens, sondern ich bin eher jetzt geprägt dadurch, dass das Leben jederzeit durchbrochen werden kann durch irgendwelche schrecklichen Ereignisse.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Angelika Schmidt-Bisalski zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Unser Kind hat Krebs. Redaktion Susanne Babila.